Seelenfutter, Folge 212. Von Lachenden und Weinenden, von verpasstem Glück und einem gelassenen Spiegel. Gedichte von Majas Dunajczyk, Mai Ayim und Erich Mühsam.
Ich will alles wissen über alle Menschen, die Kettenrauchenden und die Staatsgeförderten, die Nachtschwimmenden und die Leichenzählenden.
Hallo und herzlich willkommen, ihr da draußen, die uns zuhört beim Seelenfutter. Einige sind jetzt schon das 212. Mal dabei, andere sind später dazugekommen. Ihr seid alle herzlich willkommen bei unserer kleinen Geburtstagsfolge. Wir haben einen Gast dabei und ihr habt den Gast schon gehört. Ja, toll, dass du dabei bist, Birgit Mattausch. Wir freuen uns riesig. Ja.
Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
Ah,
Ehre, Ehre,
also,
Ehre.
Das haben wir uns arg gewünscht, dass du dazukommst und dann hast du ja gesagt und gesagt, aber nicht vor Ostern, da ist viel los. Da haben wir ja unser vierjähriges kleines Geburtstagsfestchen mit einem Glas Mineralwasser gefeiert.
Genau.
Passend zur Fastenzeit.
In der Fastenzeit. Und jetzt lassen wir die Korken knallen und haben dich dabei. Also ganz, ganz toll. Ich glaube, viele freuen sich, dass sie dich hier bei uns hören. Einige wissen eigentlich nicht so richtig, was mit deiner Stimme und deinem Namen anzufangen. Dem müssen wir noch ein bisschen auf die Sprünge helfen, oder, Birgit?
Ja, also bitte. Das wäre schön.
Also,
kaum zu glauben.
Ja, empörend.
Mundartlich kommst du nicht aus Norddeutschland.
Nein, ich streng mich aber gerade echt an, Friedemann. Bitte.
Ja, nee, ist auch toll. Ist ganz, ganz, ganz toll. Und, aber du arbeitest ja in Hildesheim im Literaturhaus St. Jakobi. Und da spricht man ja angeblich ein ganz besonders exzellentes Hochdeutsch. Wir sind hier im Norden ja schon so ein bisschen verplattet. Nein. Du arbeitest dort, bist Referentin, das ist ein sagenhafter Titel, Leute, hört euch das mal an. Referentin für experimentelle Homiletik. Also Homiletik hat was mit Predigt zu tun und experimentell hat was mit dir zu tun.
Ganz genau. Soll ich erklären, was
das
ist? Ich
wollte, als ich das gehört habe, erzähl ein bisschen dazu.
Ja, also ich habe noch so ein paar andere Titel, die ich mir selber gegeben habe, aber dieser steht wirklich, wirklich auf meiner Ernennungsurkunde drauf. Und ich versuche selber eigentlich rauszufinden, was das bedeutet. Also Homiletik ist die Lehre von der Predigt. Das heißt, ich kümmere mich um alles, was mit dem Thema Predigt zu tun hat, aber Predigt jetzt weiter verstanden als dieser Sprechakt in einem Gottesdienst, sondern alles, was mit Ausdruck von Glauben zu tun hat. Und das Experimentelle dabei ist, dass ich eben experimentell herauszufinden versuche, was noch alles so möglich ist an performativem, kollaborativem, an körperlichem, an poetischem und so weiter. Und der Ausgang dessen ist offen. Das ist das, wie das bei Experimenten so ist.
So. Das kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Ich verfolge deine Arbeit schon ein bisschen länger und habe den Eindruck, da ist immer viel Energie und viel Freude, aber auch Nachdenklichkeit und viel Tiefe. Also spannend, was du da machst. Nebenbei hast du noch einen Roman geschrieben, der ist im vergangenen Jahr rausgekommen, Bis wir Wald werden. Claude Cotter, ich habe den gerade gelesen. Susanne, du hast den gerade gelesen. Wir sind Fan.
absolut.
Aber
obwohl auch das super spannend wäre, hier zu reden, weil es ein unglaublich poetische Sprache ist in diesem Roman. Ist nicht so ein Reißerbuch, wo ich gar nicht mich traue zu atmen, weil immer wieder der nächste Schreck beim Umblättern passiert, sondern ein ganz ruhiges, ganz tiefes, sprachlich besonderes Buch. Darüber werden wir später reden, nämlich in Husum haben wir dich für eine Lesung eingeplant, liebe Birgit. Ganz cool, 30. Mai. Heute geht's um Gedichte und du hast ein Gedicht mitgebracht. Und da waren wir beide allerdings erstmal ein bisschen im Schock.
Sogar, ne? Ja, ich war geplättet, das muss ich schon sagen, ja. Ein absoluter Solitär.
Und alleine den Namen unfallfrei auszusprechen, Susanne, Respekt.
Danke.
Ist nicht ohne. Und du stellst uns den Dichter vor, Birgit, und bringst uns in diese Zeilen rein.
Ja, also es handelt sich, ich weiß auch nicht, ob ich es richtig ausspreche, Matthias Dunajczyk, ein ungarischer Dichter, der, und das ist aber sein erstes Buch, das auf Deutsch erschienen ist, oder sein erster Gedichtband auf Deutsch, den er auf Deutsch geschrieben hat. Er ist, wenn ich das richtig verstanden habe, in einer Art Exil in Deutschland, weil in Ungarn die politische Lage ja entsprechend ist und er sehr queer und links ist, würde ich mal sagen. Queer as fuck bezeichnet er sich selber. Und dieser Gedichtband heißt Verlorene Gedichte und ist bei so einem kleinen Verlag erschienen, der Parasitenpresse heißt. Und mir ist der begegnet auf Instagram, hat jemand mir da einen Post dazu geschickt und habe ich das bestellt. Und ich war einfach, also ich war einfach hin und weg. Ich habe das einfach in einem fort durchgelesen. Und es passiert mir jetzt normalerweise bei Gedichtbänden nicht, also auch bei welchen, die ich ganz toll finde, aber dann lese ich eins und dann war es das, aber das hat irgendwie so einen Zug. Es war gar nicht so einfach jetzt. Also ich wusste auf jeden Fall, als ihr mich eingeladen habt, ich möchte was daraus vorlesen, weil mich diese Texte so beschäftigen. Und dann war es aber gar nicht so einfach, weil das sehr lange Gedichte sind. Und auch das, was ich jetzt dabei habe, ist eigentlich ein Ausschnitt aus dem Gedicht, wo es davor was anderes gibt und danach es noch was anderes gibt. Aber ich habe jetzt mal sozusagen so ein kleines Stück ausgewählt. Soll ich das jetzt mal vorlesen?
Unbedingt, unbedingt.
Also das Stück geht so. Ich will alles wissen über alle Menschen, die Kettenrauchenden und die Staatsgeförderten, die Nachtschwimmenden und die Leichenzählenden, die Freifallenden und die Waldwandernden, die Überlebenden und die Eingewanderten, die Lachenden und die Weinenden, die Wachenden und die Heulenden, die Flüsternden und die Sprachlosen, die Uralten sowie die Lesenden und auch über alle anderen. Insbesondere die unbesungenen Heiligen und Märtyrer unserer Zeit, die kleinen und unbedeutenden, unbemerkten im Ozean des Leidens, wie unsere liebe Frau der wohlbehandelten Unannehmlichkeit von Dresden, diese alte Frau in den 60ern mit langen grauen Haaren und Tourette-Syndrom, die alle 2 Minuten laut aufschreien muss, so dass sie zum Stammgast in den örtlichen Punkclubs wurde, wo die Musik laut ist und niemand sich über ihren Zustand aufregt.
Ja. Wow. Wow.
Das Gute ist, Birgit, dass wir uns jetzt ein bisschen Zeit nehmen,
ja,
und ein paar Zeilen uns nochmal vornehmen und du es gleich nochmal, ja, ganz durchliest, weil beim zweiten Hören wir nochmal viel mehr wahrnehmen, aber beim ersten Hören, das ist schon ein, finde ich, so ein Eindruck eines Rausches, der, den du uns hier bringst, ein Rausch an Bildern, an Eindrücken und eben an Neugier. Ich will alles wissen über alle Menschen und dann geht's aber richtig los. Was fasziniert dich an diesem Text?
Also ich glaube tatsächlich dieser Sog, der das entwickelt, also das sind all diesen Texten in diesem Gedichtband so, er sagt am, also in einem Gedichtband, im Anfangsgedicht, das heißt ich will Gedichte und dann geht's auch so, ich will Gedichte, die in einem Literaturhaus gelesen werden können, aber auch bei einem Heavy-Metal-Konzert von der Bühne gebrüllt und so sind die Texte auch und das finde ich ganz kraftvoll und dann gleichzeitig, es geht jetzt noch weiter, es gibt noch 4 mehr Strophen mit lauter unseren lieben verschiedenen Frauen und gleichzeitig ist das so eine ganz große Zartheit dann in der Beschreibung von diesen Menschen, so eine ganz große Liebe zu Menschen, die nicht in ein Mainstream passen, so ich, also und das berührt mich sehr, also wie dem so eine, wie auch dieser Figur dann so eine Heiligkeit zugesprochen wird, so, werden wir jetzt vielleicht noch näher anschauen.
Also was mich sehr fasziniert hat an dem Gedicht oder an dem Ausschnitt, den du uns jetzt präsentiert hast, war gleich dieses Statement sozusagen, die Proklamation direkt am ersten Satz, ich will alles wissen über alle Menschen. Also da geht's ja, das fängt's ja direkt ganz groß an. Und was mich dann sehr beschäftigt hat, das darf ich mal sagen und würde gern wissen, wie du dazu stehst, es folgt dann wirklich eine Abfolge von Zuschreibungen.
die Kettenrauchenden. Das sind sozusagen, da es auch noch groß geschrieben ist, ist das ja sozusagen so eine komplette Eigenschaft, ja. Ist ja nicht nur ein Adverb oder nicht nur ein Verb, ich rauche Kette, sondern es wird ja sozusagen zu diesen Menschen und die Staatsgeförderten, die Nachtschwimmenden und die Leichenzählenden. Also es ist ja sozusagen so eine fast Ausschließlichkeit, die diesen Menschen dann oder diese Beschreibung, die diesen Menschen dann ausmacht. Und das hat mich sehr fasziniert, weil es so durch alles durchgeht, was einem vielleicht begegnen kann. Aber ich habe mich auch gefragt, oder es hat mich so beschäftigt, ist das, reduziert das auch manchmal? Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Ja, oder ist
ja.
Wie hast du das wahr, oder wie nimmst du das wahr?
Also einerseits diese krasse Ausschließlichkeit in dieser ersten Zeile. Ich will alles wissen über alle Menschen. Das ist ein bisschen eine Unverschämtheit eigentlich. Also was machst du dir eigentlich an hier? Und dann diese Zuschreibung und dann, aber eben und dann im Gegensatz dazu dieses, wie es dann vielleicht wie immer leiser wird oder so. Und dann habe ich mich auch sehr gefragt, das sind ja immer pro Zeile zwei, also die Kettenrauchenden und die Staatsgeförderten. Sind das die gleichen oder ist das ein Gegensatz? Und dann kommen irgendwann die Lachenden und die Weinenden, das scheint ja ein Gegensatz zu sein, aber die Wachenden und die Heulenden wieder nett, also das verschwimmt so. Also alle können vielleicht auch alles sein oder viele können mehreres sein. Und vielleicht, weil ich jetzt auch diesen Ausschnitt immer im Zusammenhang mit dem ganzen Band wahrnehme, weil Dunajcik eben auch selber sagt, also eben auch diese Gedichte sind staatsgeförderte Gedichte, also dieses Leben von den Stipendien und dieses sich durchschlagen und sowas, ich auch von vielen Menschen kenne, die versuchen vom Schreiben zu leben oder dann nebenbei jobben müssen und all dieses, also ich glaube, es ist schon ein Ich, das da auch eingeschlossen ist, so in diese
in diese Zuschreibung.
Oder vielleicht dieses, was man als auf den ersten Blick sieht, man jemand ist ein Kettenrauchend, ja. Und auf dem ersten Blick mit der lieben Frau, der wohlbehandelnden Unannehmlichkeit von Dresden, auf den ersten Blick sieht man, es ist eine alte Frau mit langen grauen Haaren, die alle zwei Minuten laut aufschreit. Und dann kommt aber die eigentliche Geschichte, nämlich, dass sie einen Ort gefunden hat, wo sie nicht anders werden muss, sondern dass es Orte gibt, an denen man so sein kann und es gar nicht stört. Und zum Beispiel der örtliche Punkclub. So.
Dann lass uns doch mal diesen Schluss angucken. Also am Anfang, der erste große Abschnitt sind immer diese Gegenüberstellungen von zwei Qualitäten, du sagst, oder zwei Zuschreibungen. Es könnte eine Überschneidung sein oder sich ausschließende Zuschreibung. Und am Schluss, zweites Stück, diese Dresdner Situation. Ich habe bei dem Einfädeln an die Frauenkirche gedacht.
Mhm.
Bin ich da völlig falsch abgebogen? Unsere liebe Frau von der wohlbehandelten Unannehmlichkeit in Dresden.
Mhm.
Und dann großgeschrieben, unsere liebe Frau, als Namen für Kirchgebäude, wie wir das aus München und aus anderen Städten, sogar die Norddeutschen kennen. Bei uns sind die Frauenkirchen nicht so häufig, Birgit, weißt du ja, im Norden, hier steht Deutschland schon gar nicht. Aber da war ich gefangen in diesem Sprachbild der wohlbehandelten Unannehmlichkeit von Dresden. Die Geschichte hat ja auch eine sehr eigenwillige Geschichte, diese Kirche, der Zerstörung des Wiederaufbaus, vor allen Dingen durch Helmut Kohl, gar nicht vor Ort so sehr gewollt und so. Das machte mich dafür so auf, und bei der Geschichte, die da rausfließt, muss ich schon sehr poetisch weit assoziieren, um das zusammenzubringen. Was liest du in diesem zweiten Stück?
Also dieses unsere liebe Frau, es gibt ja diese Liebfrauenkirchen, und das ist ja Maria. Ich habe nochmal nachgeguckt, dass es unsere liebe Frau heißt, weil das von diesem althochdeutschen Fruwe kommt, also Herrin, also so ein eigentlich ein Hoheitstitel. Und das ist eben diese Art, wie Maria angesprochen wird. Und daher kommen auch diese ganzen Kirchen. Und in dem Text geht's jetzt auch weiter mit anderen, unsere liebe Frauen. Es gibt noch andere Strophen, wo lauter Frauen vorkommen an verschiedenen Orten, die irgendwie nicht passen, aber irgendwas Heiliges für das Ich haben. Und ich finde, ich habe eigentlich mag ich deine Assoziation zur Dresdner Frauenkirche, weil ich war noch nie dort, aber ich nehme an, dass sie ungefähr das Gegenteil von einem örtlichen Punkclub in Dresden ist und auch das Absolut. Gegenteil des Absolut. Publikums anzieht. Absolut. Und ja. dieses gegen den Strich, also das als heiligen Ort, als heilige Person, als die Himmelskönigin, eben genau die anzusprechen, auf die das auf den ersten Blick eben so gar nicht zutrifft. Das finde ich eben wahnsinnig anregend und produktiv und eben auch wirklich ganz liebevoll. Also es hat auch so was total Zärtliches. So, und jetzt gerade, ich kam gar nicht auf die Frauenkirche in Dresden, aber jetzt finde ich es eigentlich auch noch ein bisschen lustig. Also
unsere liebe Frau der Wohlbehandelten.
Ja,
was mir gerade so gefallen hat, was du vorhin gesagt hast, Birgit, nämlich dort hat sie einen, eben in diesem Punkclub, der so offensichtlich anders ist als die Assoziation mit einer Frauenkirche oder mit der Dresdner Frauenkirche, aber dass sie dort einen Ort gefunden hat, wo sie so sein kann, wie sie ist, und wo sich niemand über sie aufregt. Und wenn ich jetzt versuche, diese beiden in sehr unterschiedlichen Teile mal zusammenzubringen, dann geht es um die Frage, wie ist jemand? Also auch bei diesen Zuschreibungen, ist er staatsgefördert, ist er nicht schwimmend, ist er leichenzählend, ist er freifallend, lachend oder weinend? Und das gefällt mir sehr, die Idee zu schauen, wie ist jemand? Ich will alles wissen über alle Menschen, ich will wissen, wie sie sind. Und dann zum Schluss mit dieser alten Frau in den 60ern mit ihrem Tourette und sie dann auch so lassen, wie sie sind, wenn sie alles gefunden haben, wo sie sein können.
Ja.
Das gefällt mir. Also das ist für mich eine schöne Klammer, dieser beiden Teile.
Ja, und diese, eben die entzieht sich dann einer Zuschreibung oder so. Also das vielleicht, wie das Ich nähert sich an, denke ich gerade. Also ich will alles wissen über alle Menschen und dann muss ich die Menschen auch erstmal aufzählen, diese ganzen Unterschiedlichkeiten, in denen ganz viel möglich ist. Und dann kommen all diese lieben Frauen, die nochmal ganz anders sind. Man könnte sie ja jetzt nicht einem,
die ich nicht einfach in der Art packen kann.
Genau, genau, man könnte sie jetzt nicht einem der Wörter oben zu schreiben.
Ja,
so.
Vielleicht fließt es ein bisschen raus aus dem aus der Schlussüberlegung dieser Aufzählung, zu der, das will ich nochmal sagen, Birgit, mir sehr einleuchtete, was du eingangs sagtest, das könnten Zeilen sein, die beim Punkkonzert von der Bühne gebrüllt werden. Also so steigt es ein mit so einer Massivität und es wird immer zarter, immer leichter und fließt dann in und auch über alle anderen, insbesondere die unbesungenen Heiligen und Märtyrer unserer Zeit, die kleinen und unbedeutenden, unbemerkten in dem Ozean des Leidens und dann Doppelpunkt. Also aus dieser ganz zarten Figur von Heiligen und Märtyrern, die nicht auffallen, aber die in ihrem Schmerz gesehen werden wollen und müssen. Und von denen will ich, Maja Dunajczyk, etwas wissen.
Alles wissen.
Denen will ich nahe kommen. Die will ich lesen können. Das finde ich unglaublich stark. Ja. Dieser Bogen aus dieser brüllenden Kraft in so eine ganz zarte Empathie.
Und dann auch in so genaues Hinschauen, ja, wenn wir gerade an Schubladen denken, an Zuschreibungen denken und da guckt er genau hin und schaut, wie ist sie und was macht sie da und wie fühlt sie sich? Also da ist er ganz bei ihr, auf einer ganz persönlich individuellen Ebene.
Mhm.
Interessant, tolles, interessanter Text. Ja.
Ja.
Also, das ist, macht Lust auf mehr, finde ich.
Ja, unbedingt. Ich möchte.
Du sagst, vorne und hinten gibt's noch viel mehr tolle Zeilen zu lesen.
Ja, ganz viel noch. Und das ist nur ein Langgedicht in diesem tollen, verlorenen Gedichtebuch. Ich will es wirklich ganz, ganz arg Werbung dafür machen, das zu kaufen. Ich finde es wirklich ganz wundervoll. Also, es sind ganz viele solche, und eben diese, alles ist mit dieser Mischung aus Kraft, Lautstärke und dann wieder leise und zärtlich, also alles darin.
Toll. Mhm. Wir werden das gleich nochmal hören, Birgit, aber vorher in unserer kleinen, jetzt 4 Jahre lang eingeübten Schrittfolge, Susanne, stellen wir so ganz aus dem Bauch raus ein Bibelwort neben das Gedicht, das wir vorgestellt haben. Das will das nicht umarmen, das will das nicht deuten, sondern es ist wirklich so eine intuitive Resonanz, die wir da herstellen. Mal gucken, wie das so zusammen klingt. Und Susanne, du hast geblättert.
Ich habe geblättert, genau, und bin im Korintherbrief hängen geblieben, 1. Korinther 2, Vers 11. Mal schauen, was ihr dazu sagt. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Welcher Mensch weiß, was im Menschen ist? Und ich stelle es dazu, weil er so laut anfängt, ich will alles wissen über alle Menschen. Und das federt es so ein bisschen ab. Und er selber wird ja in diesem Willen auch immer leiser und immer reduzierter.
Feiner.
Feiner, genau. Das habe ich dazu gestellt. Was sagst du, Birgit?
Ja, das war mir gar nicht mehr so geläufig, dieser Vers. Das ist echt spannend. Ich weiß gar nicht allerdings, ob Paulus damit recht hat. Also ob wir selber immer wissen, was in uns ist, oder ob manchmal doch auch andere mehr in uns sehen, als wir selber in uns sehen können. Hm. Und jetzt wieder auf den Text bezogen, ob die alte Frau in den 60ern, ob sie auch dieses Ich im Gedicht gebraucht hat, das sieht, dass sie eine Heilige ist, so, ob sie das selber weiß.
Ja, vielleicht ist es auch eher gar nicht so, dass es ihm bewusst ist, ja, sondern dass es eher der Geist in ihm ist, der es deutet. Also das heißt ja nicht unbedingt, dass er das sofort, also so verstehe ich das Paulus Wort, dass er sofort wissen muss. Weißt du?
Mir hat es ganz gut gefallen, weil es so eine Gegenkraft ist gegen die schnelle Zuschreibung und das Etikettieren von Leuten. Ja. Und da sagt Paulus, sei mal ein bisschen vorsichtig. Du schaust da gar nicht so tief rein. Überlass das oder bleib da so ein bisschen offen. Bleib da so ein bisschen offen, ehe du die Leute so zuknallst.
Ehe du sie in Schubladen steckst, ja. Das war meine Idee dabei.
Und das ja. Ja. Schön. Birgit, machst du uns das nochmal lesen?
Ja.
Den ganzen Text, wir hören jetzt ganz mucksmäuschenstill.
Okay. Ich will alles wissen über alle Menschen. Die Kettenrauchenden und die Staatsgeförderten, die Nicht-Nachtschwimmenden und die Leichenzählenden, die Freifallenden und die Waldwandernden, die Überlebenden und die Eingewanderten, die Lachenden und die Weinenden, die Wachenden und die Heulenden, die Flüsternden und die Sprachlosen, die Uralten sowie die Lesenden und auch über alle anderen, insbesondere die unbesungenen Heiligen und Märtyrer unserer Zeit, die Kleinen und Unbedeutenden, Unbemerkten in dem Ozean des Leidens, wie unsere liebe Frau der wohlbehandelten Unannehmlichkeit von Dresden, diese alte Frau in den 60ern mit langen grauen Haaren und Tourette-Syndrom, die alle 2 Minuten laut aufschreien muss, so dass sie zum Stammgast in den örtlichen Punkclubs wurde, wo die Musik laut ist und niemand sich über ihren Zustand aufregt.
Vielen Dank.
Danke dir.
Euch danke für das schöne Gespräch darüber.
Ja.
Das war nochmal neu.
Ja, und weißt du, als du uns das geschickt hast, wir haben ja dir als unserem Gastmenschen heute den Aufschlag gelassen. Dann haben wir beide ganz wild geblättert. welches Gedicht könnten wir denn je dazustellen? Und du hast ein tollen Text gefunden von Erich Mühsam. Susanne, erzähl mal.
Ja, ganz genau. Ja, Erich Mühsam hat sich so ein bisschen die gleiche Frage gestellt oder die Frage gestellt, was ist der Mensch? Ja, ich will alles wissen. Was ist das eigentlich? Was macht ihn aus? Erich Mühsam hatten wir hier schon mal. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Birgit?
Ja.
Ja, ich mag ihn sehr. Künstler, Anarchist, Bohemian, war Mitglied des Münchner Kabarets da im Simplicissimus, ist 1878 geboren, hat früh angefangen zu schreiben, ist wegen sozialdemokratischer Umtriebe von der Schule geflogen, was ihn mir ja dann fast sympathisch macht, und war immer wild, schwarz gekleidet, wallende Haare, langer Bart. Wenn man sich so ein Mühsam Bild anschaut, dann kann man fast ein bisschen
wie passend, Matthias Dunajczyk hat so einen roten Iro und immer so Lederklamotten an, sehe ich auf Instagram, das passt das hier.
Das wird das Pendant des Ende des 19. Jahrhunderts gewesen, genau. genau. Und er wollte sich einfach nicht beugen lassen. Er hat den Kriegsdienst verweigert im Ersten Weltkrieg, was ja auch echt ungewöhnlich war. Es hat Hilfsdienst geleistet, hat sich immer wieder an Demonstrationen und Hungerstreiks gegen den Krieg gewendet, was bestimmt nicht einfach war. War dann an der Räterepublik in München beteiligt, am Kriegsende. Und ist dann auch deswegen wegen politischer Umtriebe wieder zu 15 Jahren Festungshaft verurteilt worden. Hat 5 Jahre abgesessen. Ja, war trotzdem nicht einfach, unbequem. Ist 1933 verhaftet worden, von der SA, gequält worden, wegen seiner klaren Haltung natürlich auch, war natürlich auch Antifaschist, und ist dann im KZ Oranienburg ermordet worden. Seine Zeitgenossen, das fand ich noch ganz schön, habe ich gefunden in einer Biografie über ihn, sagen, er sei ein ganz herzlicher, großzügiger und gütiger Mensch gewesen. Und das, finde ich, steht so ein bisschen im Gegensatz zu seinem krassen Aussehen, aber er muss ein wirklich ganz feiner Kerl gewesen sein. Und dieser Erich Mühsam stellt sich die Frage, was ist der Mensch? Und das Gedicht geht so. Was ist der Mensch? Ein Magen, 2 Arme, ein kleines Hirn und ein großer Mund und eine Seele, das Gott erbarme. Was muss der Mensch? Muss schlafen und denken, muss essen und feilschen und Karren lenken, muss wuchern mit seinem halben Pfund, muss beten und lieben und fluchen und hassen, muss hoffen und muss sein Glück verpassen und leiden wie ein geschundener Hund. Erich Mühsam.
Toll. Spannender zweiter Ton, ne? So ganz, ganz anders im Auftritt, in der Sprache, in diesem Reimschema, in den Bildern. Und irgendwie wie ein Schwesterngedicht zu dem anderen. Spannend.
Ja, also
erzähl.
Ja, so nehme ich das auf jeden Fall wahr. Also die Frage ist vielleicht ähnlich, oder ich finde, dein Dichter macht es ein wenig, Dunajczyk macht es etwas wilder am Anfang oder etwas expliziter, dass ich will alles wissen. Und schreibt dann viel zu, gehen viele Schubladen auf, um dann genauer hinzugucken. Und Mühsam macht das ähnlich, vielleicht nicht ganz so laut am Anfang, so ein bisschen lakonischer. Ein Magen, 2 Arme, ein kleines Hirn, ein großer Mund. Alles noch sehr unaufgeregt. Ich glaube, mir gefällt die Lakonie in diesem Gedicht ganz gut, als um sie dazuzustellen zu deinem Gedicht, Birgit.
Ja, das ist so das Gegen, Programm. Also bei Lunatic ist irgendwie nichts lakonisch. Alles ist immer so voll rein. Ja. Aber ich finde auch beide Gedichte so körperlich, also dass es gleich mit dem Magen anfängt, also zwei Augen und ein Mund, das ahnt man schon, das kennt man ja, aber den Magen als erstes zu nennen. Und dann finde ich dieses, was muss, also mit diesen vielen, was da gemusst wird, das schon auch, es hat schon auch eine Härte.
Ja, ein bisschen also was Getriebenes, ne? Was muss der,
ja.
Was ist der Mensch, ja. Was muss der, ja. Mensch? Und ja, du hast vollkommen recht, jetzt mit dem Magen anzufangen, das hat mir als ewig Hungrigen oder total eingeleuchtet.
Ja, ja.
Aber es ist auf jeden Fall ganz existenziell so. Also er muss erstmal was zu essen haben, er muss sich versorgen können, als getrieben, auch da schon. Und dann, was muss der Mensch? Ja, er ist eine Abfolge von Dingen, die geschehen müssen. Ja, da stimmt's schon, das hat schon was, auch ein bisschen was, ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist, aber fast ein bisschen gnadenlos, ja, dass er da so etwas getrieben wird, das stimmt. Aber er guckt da auch gut hin, finde ich. Also er hat viel im Säckel was, also er muss schlafen und denken, natürlich sind auch sehr existenzielle Sachen, muss aber wuchern mit seinem halben Pfund, muss sich sozusagen ein bisschen aufschneiden, muss sich groß machen, muss sich präsentieren, dann sehr emotional, muss beten und lieben und fluchen und hassen, auch da kommt man nicht darum herum wahrscheinlich, wenn man Mensch ist, wenn man existiert mit anderen, muss hoffen und muss sein Glück verpassen. Also dann geht es fast ein bisschen traurig aus und leiden wie ein geschundener Hund. Sind nicht so,
ja.
Hat nicht so den Ort gefunden wie deine, wie Deutsche.
Naja, es ist, genau, ja, es ist sehr offen und nicht arg optimistisch. Was den Menschen betrifft, in dem ersten kleinen Abschnitt, was ist der Mensch, endet es und eine Seele des Gott erbarme. Also da blüht auch nichts Schönes auf, sondern das ist schon belastet. Und am Ende dieser langen Aufzählung, was muss der Mensch leiden wie ein geschundener Hund, das erzählt die Geschichte eines gebrochenen Menschen, ja, getrieben, gehetzt auch, aber eines letztlich zur Last geborenen und nicht zur Lust und zum Aufrechten und zum Neugierigen.
Genau. Ja, wenn ich das vergleiche mit dem Donatic-Text, der ja endet mit der Frau, die wirklich ihren Platz gefunden hat, ja, wo man sie so sein lassen kann, wie sie ist und wie es ihr damit geht, weiß ich gar nicht so genau, aber es ist, hier hat jemand sein Glück verpasst, ja. Hier ist jemand nicht den Platz gefunden, wo er so sein kann. Und das ist wahrscheinlich, er macht es ja, also er zieht es ja größer auf, das ist ja, was muss der Mensch, ist ja dann fast sozusagen etwas, was jeder und jedem passieren kann oder auch passiert. Er muss hoffen und leiden wie ein geschundener Hund. Wahrscheinlich nicht immer und nicht vielleicht auch nicht ständig, aber dass sowas vorkommt im Leben, ist, glaube ich, zwar fast zwangsläufig.
Also von daher dann auch wohltuend realistisch.
Ja.
Also macht mir jetzt nicht eine Figur vor, an der ich mich messe und immer den großen Unterschied merke zu meinem Alltag, dass ich da nicht hinkomme, sondern das ist schon, da sind schon viele Tage der Woche auch ganz gut beschrieben. Viele, viele Alltage der Woche.
Ich sehe gerade noch entschuldige.
Ja? Nee, sag mal.
Ich sehe gerade noch so zwei Bezüge zwischen den beiden Gedichten und den beiden Texten. Das eine ist mit dem Leiden. Also bei Donatic gibt es einen Ozean des Leidens und beim Mühsam endet das wie das Leiden wie ein geschundener Hund. Und dann fällt mir noch ein, wir haben jetzt ja vorher gesagt, dass diese Aufzählungen am Anfang so Schubladen sein könnten in dem Donatic-Gedicht. Aber andererseits sind es natürlich auch Plurale. Also es gibt eben mehrere Flüsternde, mehrere Kettenrauchende und so weiter. Und die Frau ist umgeben von anderen, während hier bei Mühsam der Mensch immer ein Einzelner ist, ja? Es gibt...
Stimmt.
Ja, es ist die große, genau.
Okay, zum Lieben, Fluchen und Hassen braucht man vielleicht ein Gegenüber. Und, aber es ist schon irgendwie der Mensch als solcher, aber in dem Sinne auch ein Einzelner oder eine einzelne Figur.
Mhm. Und darin was Einsames.
Ja. Aber auch was sehr Einsames oder Vereinzeltes dann.
Und vielleicht ist das, beginnt dieser Ton wirklich mit großer absichtlicher Kunst darin, was ist der Mensch, ein Magen.
Mhm. Ja, eine Bedürftigkeit ja vielleicht auch dadurch.
Mhm. Ja. Ja. Und eben nichts, genau, keine große Kapriole, keine große Denkfigur, sondern er ist ein Magen, reduziert genau auf dieses Bedürfnis, auf eine ganz existenzielle Geschichte, nämlich Hunger.
Mhm. Ja. Kleines Hirn, großer Mund. Also ich finde, es hat auch sowas Leichtes. Eigentlich kommt es wie ein lustiges Gedicht rüber. Es ist überhaupt nicht lustig.
Im Anfang.
Aber der Anfang hat was, könnte also auch fast noch ein Kindergedicht werden oder auf jeden Fall auch so eine Kabarettbühne wunderbar gehen.
So eine Ringelnatz-Ebene, ne?
So, und dann rutscht das in so eine Stimmung, wo alle sofort zahlen wollen und dann nach Hause, weil da ist der Abend zu Ende, wenn er so auftritt. Ne?
Was hast du für ein Bibelwort dazu gestellt, Birgit?
Ah, Friedemann hat das Bibelwort.
Ich war's. Ja, und das fiel mir gar nicht so leicht. Also es gibt einen Psalm, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst. Der geht aber dann sehr strahlend weiter. Also sieht dann in dem Menschen auch eine hohe Stellung in der Schöpfung. Und das ist nicht der Tonfall, der hier sich fortsetzt. Ich habe den Vers gewählt aus dem 1. Samuel-Buch. Wir haben hier demnächst Konfirmation, kommt häufiger als Konfirmationsvers vor, weil das die jungen Leute lieben. 1. Samuel 16, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Und da ist auch ein bisschen bei Dunajczyk, hier aber auch die Festschreibung abgewehrt. So, der Mensch sieht nur von draußen rauf, aber wirklich gesehen bist du als Mensch von Gott. Gott schaut in dein Herz und er sieht, wie du dich mühst und wie schwer das ist und guckt, steht jetzt nicht, aber weiß ich, guckt mit liebevollen Augen und dann kriegt es ein anderes Bild. Das möchte ich gern dazu stellen.
Und ist es nicht auch ein Vers, der David, also der zu David gesagt wird? Mhm. Es würde ja auch total passen, weil dieser Mensch in dem mühsamen Gedicht. Also auf König David trifft es ja alles zu. Das Beten, Lieben, Fluchen, Hassen und Leiden und aber auch eben also auch eine Spur von Leiden hinterlassen und all das. Also der ist auch so ein exemplarischer Mensch vielleicht, wie Königsfiguren ja manchmal so exemplarische Menschen sind in den Geschichten.
Ja. Auch stimmt. Ja, gut. Dann lese ich noch einmal den Mühsam dazu. Was ist der Mensch? Was ist der Mensch? Ein Magen, zwei Arme, ein kleines Hirn und ein großer Mund. Und eine Seele, das Gott erbarme. Was muss der Mensch? Muss schlafen und denken, muss essen und feilschen und Karren lenken, muss wuchern mit seinem halben Pfund, muss beten und lieben und fluchen und hassen, muss hoffen und muss sein Glück verpassen und leiden wie ein geschundener Hund.
Hey. Eieiei, was ist der Mensch?
Trutte, machen wir es heute nicht?
Nein, haben wir ganz große Fragen. Ganz große Fragen.
Ich stelle jetzt noch ein drittes Gedicht in unseren Reigen. Und das kommt von einer tollen Dichterin, Mai Ayim. Wir haben Susanne im vergangenen Jahr schon mal ein Gedicht von ihr hier gehört. Ich will aber ein bisschen von ihr erzählen, weil ich glaube, viele Leute haben ihre Texte nicht drauf und das ist schade. Sie ist nämlich eine richtig tolle, 1960 in Hamburg geboren, 1969 in Berlin gestorben, Dichterin, eine Wissenschaftlerin und eine politische Aktivistin und ist einerseits bekannt für ihre politische Lyrik, die im Inland hat aufführen lassen, aber auch im Ausland ins Englische, ins Spanische, Portugiesische übersetzt und ist eine Bahnbrecherin gewesen, eine Vorreiterin in der Forschungsgeschichte, Geschichte und Gegenwart der Afrodeutschen. Eine Pionierin, ich habe diese Formulierung gefunden, das fand ich, hat mir richtig Spaß gemacht, Pionierin der kritischen Weißseinsforschung in Deutschland. Ja, so, das sind, und das beschäftigt im Moment so viele Leute, aber sie eben in den 80er Jahren damit zum Beispiel mit ihrer Diplomarbeit geploppt in Regensburg abgegeben über Kultur und Sozialgeschichte der Afrodeutschen und der zuständige Professor hat gesagt, Rassismus gibt's nicht in Deutschland, deswegen kam die Diplomarbeit später in Berlin gelandet und dort Logopädin auch gewesen und dann Dozentin. Sehr beeindruckend. Ihr Vater kommt aus Ghana, die Mutter aus Deutschland. Mit der Mutter hat sie zeitlebens keinen Kontakt gehabt, ist erst in ein Kinderheim gekommen in Hamburg-Barmbek, dann in eine Familie, Pflegefamilie in Münster. Was davon zu lesen ist, ist eine harte Geschichte, nämlich die wollten durch strenge Erziehung, ich zitiere das, alle rassistischen Vorurteile Lügen strafen. Also sie zu einer Leistungsmaschine trimmen und zur Anpassung. Und die haben ihren politischen Weg total abgelehnt. Was für eine Kraft hat Mai Ayim aufgebracht, um ihren Weg zu finden, um sich selbst nahe zu kommen. Das ist total beeindruckend. Also eine Aktivistin für die Rechte schwarzer deutscher Menschen. Also diese beiden Begriffe zusammenzubringen. Ihr müsst mich auch als Deutsche nehmen, weil ich komme hierher und ich gehöre zu euch. Und stark.
Ja.
Sie hat Gedichte geschrieben, 1995 ist der Gedichtsband Blues in Schwarz-Weiß rausgekommen, aus dem stammt das Gedicht, das ich heute mitgebracht habe. Und 1996 hat sie das Leben und die Welt nicht mehr aushalten können und ist dann, hat sie das Leben genommen. Ein unglaublicher Verlust, ein unglaublicher Schmerz in der Szene, der bis heute wirkt. Ich habe mehrere Leute kennenlernen dürfen, die sie kannten und so beeindruckt sind von ihr und tut immer noch weh. Dieser Gedichtband Blues in Schwarz-Weiß und Nachtgesang im Unrast Verlag erschienen, auch den möchte ich euch ganz so ans Herz legen. Und darin steht das Gedicht mit dem Titel Vertrauen. Und das geht so. Gelassen wie ein Spiegel zeigen, was ist, ohne Angst zerschlagen zu werden, von dem, was sichtbar wird, bevor was sichtbar wird. Vertrauen von Mai Ayim.
Schweigen wir kurz, weil wir so berührt sind, ich jedenfalls.
Tja. Beeindruckend. Wieso hast du es jetzt dazu gestellt? Was war dein Anker?
Also dieses Gedicht finde ich schon mal für sich so besonders, weil Mai Ayim den Schrei von der Bühne zur Punkmusik gut kann. Sie kann sehr gut, sehr wütend, sehr empört, sehr anklagend in die Welt rufen und muss das tun und macht es großartig. Und dies ist ein ganz stiller Ton. Ein ganz zarte Figur, die sie malt, und die Überschrift Vertrauen heißt für mich, das ist eine Kraft, die etwas aushalten kann, von dem in den Spiegel gucken. Und das Bespiegeln haben wir jetzt in den beiden Gedichten der beiden, also von Matthias und Erich, erlebt, die Frage, was ist der Mensch oder was kann ich wissen über den Menschen? Mhm. Und hier ist es diese zarte Figur, ich schaue in den Spiegel und ich kann das gelassen tun, ich kann das in innerer Ruhe tun, ohne Angst. Und das, was beschrieben wird, gucken wir uns gleich nochmal an. Also es gibt gute Gründe, den Blick in den Spiegel auch zu scheuen oder mindestens Respekt davor zu haben. Und die kann sie überwinden in diesem Grundvertrauen, das sich darin ausdrückt, dass sie immer wieder gefunden hat, dass ihr am Ende ihres Lebens zerronnen ist, aber das auch zu ihr gehört und zu ihr gehört hat über diese Zeit ihrer kraftvollen Lebensstrecke.
Ganz besonderer Text, oder? Also dieses, was mich sehr beschäftigt, ich weiß nicht, wie es euch geht, sind so natürlich, also es sind sechs Verse eigentlich, der erste von unterschiedlicher Länge und dann die letzten drei, ohne Angst zerschlagen zu werden von dem, was sichtbar wird, bevor was sichtbar wird. Diese Unterschiedlichkeit, also das eine, was so offensichtlich sichtbar ist und das andere, was möglicherweise noch dahinter, darunter, darüber, daneben liegt, das hat mich sehr fasziniert an dem Text. Würde was so Kurzes.
Ich bin so ganz stark bei diesem Zeigen, was ist. Also dieser, wie ein Spiegel zeigen, was ist. Es gibt ja kein Ich in diesem Text, aber es scheint ja da ein Ich. Also vielleicht doch, ohne dass es da ist, zu geben. Und dieses Ich zeigt, was ist. Und hat keine Angst, zerschlagen zu werden von dem, was dann sichtbar wird. Und ich musste gleich, als du das geschickt hast, Friedemann, dran denken, dass ich bei einem Literaturfestival hier in Hildesheim war, wo es auch eine Veranstaltung zu Mai Ayim gab. Und da war die tolle Natascha Kelly da, die jetzt gerade, glaube ich, eine Gastprofessur in Berlin hat. Und die hat eben davon erzählt, was in ihrer Biografie als schwarze deutsche Frau Mai Ayim einfach bedeutet, als sie entdeckt hat, dass das wie so ein, also wie das, was du vorhin auch gesagt hast, was Menschen dir erzählt haben, das einfach, dass sie danach ein anderer Mensch war, sagte Natascha Kelly, glaube in meiner Erinnerung, oder dass ihr Leben anders verlaufen wäre, wenn es in Mai Ayim und diese Texte gegeben hätte. Mhm. Also die da eben was zeigen, was ist, gelassen wie ein Spiegel, ohne Angst zerschlagen zu werden. Und dann aber diese Biografie, ich meine, irgendwie ist sie ja zerschlagen worden, weil sie gesagt hat, was ist. Nämlich, dass es Rassismus in Deutschland gibt und all diese Dinge.
Genau, und vielleicht, weil dann eben das nicht da geworden ist. Was,
ja, genau. Was ja.
Du, also dieses, das ist eben dieses, von dem, also nicht zerschlagen zu werden von dem, was sichtbar wird und bevor was sichtbar wird. Und dann ist es offensichtlich. Also das ist ja sozusagen noch ein Zustand davor und dann gibt es einen danach.
Ja, ja.
Ja, und da ist etwas sichtbar geworden, was was dann eben nicht mehr auszuhalten ist, was man nicht mehr dem man nicht mehr gelassen begegnen kann.
Sprachlich finde ich sehr besonders diese beiden letzten Zeilen, ohne Angst zerschlagen zu werden, von dem, was sichtbar wird, bevor was sichtbar wird. Das ist ja ein so feines Spiel mit Sprache, das diese verschiedenen Ebenen abhebt und abschichtet, der offensichtlichen Erkenntnis und der davor liegenden Vorgedanken, vielleicht auch Vorurteile, Vorprägungen, Vorbewegungen. Und daraus entsteht eine Bedrohlichkeit. Mhm. Also es könnte Angst, es gibt gute Gründe, Angst davor zu haben, vor dem, was da sichtbar wird, und dass das einen zerschlägt. Ein Spiegel, der einen zerschlägt, da liegt ja das ganze Unheil drin.
Ja.
Also in diesem Sprachbild.
Ja.
Genau, wer der Spiegel kaputt geht, 7 Jahre Unglück.
Genau. Und das aber auszuhalten, und das erste Wort ist gelassen. Da ist viel tiefer Atem und eine tiefe Ruhe, und die Überschrift ist Vertrauen. Also wow, ich finde diese Spannung so aufzubauen sprachlich und sie dann auszuhalten.
Und damit also die anderen, jetzt sind wir ja vom allerlängsten zum allerkürzesten in unserer Reihenfolge gegangen. Also mit wie wenigen Worten sie da was Arbeit, macht. Ja. Ich muss gerade ganz, ganz arg denken an die, die gerade gelassen wie ein Spiegel zeigen, was ist in der Kirche, also die Betroffenen von sexualisierter Gewalt, Detlef Zander, Nancy Jans, Katharina Kracht, Lisa Meyer mit diesem Pseudonym bei uns in der Hannoverschen Landeskirche. Also die machen das ja gerade, zeigen, was ist.
Allerdings
von dem, was sichtbar wird, bevor was sichtbar wird. Und manche Leute würden das, glaube ich, auch gern vielleicht nicht zerschlagen, aber in Watte einpacken und wieder wegtun. So.
Ja, ja, es ist, und da Kraft, finde ich, greift das Wort Vertrauen. Also das Wort gelassen passt da noch nicht, aber das ist Vertrauen halt. Du brauchst unglaubliches Vertrauen, um zu zeigen, was ist. Und das ohne Angst zu tun. Und dieses Vertrauen aufbauen, um dann auch eine gewisse Gelassenheit hineinzubringen in eine Sicherheit, ja, dass man eben nicht zerschlagen wird. Das ist das, was nicht zerschlagen wird, was man sichtbar macht.
Und beides, und weil bei dieser Art von zeigen, was ist, man ja immer die eigene Person zeigt.
Absolut, absolut. Es geht um eine Reflexion. Ich stelle mich vor einen Spiegel. Ich mach mich nackt quasi. Ich zeige, was ist. Ich zeige, wer ich
und
bin.
Und sehr, sehr angreifbar.
Sehr angreifbar.
Und was die Menschen ja erleben. Ja, das ist also nicht ein 1:1 natürlich, aber es spiegelt diese unglaubliche Kraft wieder oder diesen Mut wieder, die Menschen, die du genannt hast und die ja für viele stehen, die in der Forumstudie endlich zu Wort kommen. Also diesen Mut, den sie aufbringen müssen, sich selbst gegenüber, ihren nahen Umfeld gegenüber und dann einer Öffentlichkeit, die sich erlauben kann, entweder zu ignorieren, was furchtbar ist, oder in Frage zu stellen und zu nochmal zu beschädigen, was ja auch viele erleiden müssen. Und dann ist das nochmal, finde ich schon eine starke Brücke. Dann sind solche Texte auch Kraftquellen.
Ja.
Für Leute, die was riskieren können. Wir haben hier vor 2 Wochen Carola Mosbach im Seelenfutter gehabt und etliche Gedichte von ihr, die ja auch so stark eine Stimme gibt den Betroffenen und überhaupt aussprechbar macht, wofür man gar keine Worte eigentlich finden kann. Und das ist auch so ein Text für Menschen in ungeheurer Mutsituation, bestimmt.
Ich muss gerade dran denken.
Noch mal ganz anders. Ja. Hör ich noch mal ganz anders. Ja.
Ich muss gerade noch mal dran denken, dass Quentin Caesar da wieder dass es eben intersektionaler Kampf ist und so um Gerechtigkeit und ich, also alle Diskriminierungsformen zusammen gedacht werden müssen und so. Und ich denke gerade, ob so eine nicht nur ein intersektionaler Kampf, sondern auch eine intersektionale Zärtlichkeit für die Marginalisierten, ob das auch was Verbindendes ist, in dem Gedicht, an dem das ich mitgebracht habe.
Ja, und auch vielleicht
an dem Mühsam auch, ja.
Es ist, ja. Also dieses sich, wir sind Menschen, ja, wir sind, genau, und wir sind,
sei ein Mensch,
haben wir alle, genau, sei ein Mensch, genau, was ist der Mensch, was muss er, was macht uns aus, wo sind wir schwach, was macht uns Angst, wo stellen wir uns bloß, wo sind wir wie, mühsam dann eben auch sagt, verzweifelt in einer gewissen Art und Weise, und wo fangen wir uns gegenseitig auf, ja, das ist schon.
Aber diese schweren Texte zu lesen, heute ist ja hier auch herausfordernd, diese 3 Texte, aber sie alle ermutigen
alle
uns doch, das Poröse zu zeigen. Und alles sind Texte, die keine Lust haben auf Fassaden.
Genau.
Und ja,
auf,
genau.
Zur Schau gestellte Stärke.
Ja,
und
ja, ja.
Kann sowieso alles, Leute, und wo steht das Klavier, sondern da kann ich mich, an jeden Text kann ich mich dazusetzen und sagen, an dem Lagerfeuer bin ich auch zu Hause.
Ja.
So wie hier über das Menschsein gesprochen wird, kann ich auch mit meiner Brüchigkeit mich dazusetzen. Genau.
Ja, und es gibt diese,
zerschlagen zu werden.
Ja. Und es gibt diese Orte, an denen ich wahrhaftig sein darf.
Ja.
So, die ich bin.
Genau. Ja. Kneipe ist, wo jede Nacht die Musik so laut ist, dass man Tourette nicht zu hören ist, ja.
Ja.
Wo ich einfach sein kann. Ja. Schön.
Eieiei, Birgit, du hast ein Bibelwort rausgeblättert zu dem Mai Ayim.
Ja.
Welches hast du gefunden?
Eins, das ich ganz gerne habe, Johannes 8. Sagt Jesus, die Wahrheit wird euch frei machen.
Ja.
Sehr schön.
Oh.
Sehr schön, ja.
Wie schön. Ja, sag noch mal einen Satz dazu. Das
ist irgendwie so ein ganz tiefer Glaube von mir. Dies wahrhaftig sein, vielleicht auch sich verletzbar machen, aber letztlich auch den nett über den Schmerz und das Leiden und das Böse hinwegtäuschen, dass wenn wir das wagen, eben dieses zeigen, was ist, sagen, was ist und so, dass das was Heilsames und Befreiendes hat. Das will ich irgendwie ganz fest glauben.
Ja.
Ja, ja. Und die Umkehrung funktioniert sofort, ne? Also da, wo ich die Fassade brauche, bin ich darin gefangen.
Ja.
Message Control und was wir alles.
Ja, wissen. Genau. Ja.
Liest du uns den Text noch einmal dazu?
Ja, das mache ich gern. Vertrauen. Gelassen wie ein Spiegel. Zeigen, was ist, ohne Angst zerschlagen zu werden. von dem, was sichtbar wird, bevor was sichtbar wird. Mayayim.
Das, der Gedichtband ist auch so toll, wirklich.
Ja, also lest alle.
Du noch mal alle sagen. Unbedingt kaufen. Und in zum winzigen Verlag erschienen. Echt. Deutscher Literaturbetrieb. Naja, gut.
Wunderschön. Es war eine wunderbare Folge. Unsere 212. Folge von Lachenden und Weinenden, von verpasstem Glück und einem genossenen Spiegel mit der wunderbaren Birgit Mattausch. Schön, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Hat mich wirklich auch jetzt sehr berührt und bereichert. Danke für unser schönes Gespräch.
Ja, und wer uns zugehört hat und nicht genug bekommen hat von dir, der kann dich sehen am 30. Mai in der Marienkirche Lies oder im Gemeindehaus der Marienkirche Lies.
Im Gemeindehaus, genau.
Ja, liest du uns aus deinem wunderbaren Buch, das wir schon gelesen haben.
Ja, genau. Und das ganz toll ist, und darüber kommen wir ins Gespräch. Und wenn ihr Lust habt, uns zu dieser Seelenfutter-Folge zu schreiben, dann über die Mailadresse seelenfutter@kirche-fusum.de. Freuen wir uns sehr zu hören, was das bei euch in Bewegung gebracht hat. Und nächste Woche sind wir wieder da, und dann machen wir es wieder hier zu zweit.
So, Susanne.
So. Ganz das geht dann auch, machen wir dann auch. Danke dir.
Mach's gut, ihr Lieben, bis bald. Tschüss.
Danke.
Tschüss. Okay, ich mach die aus, oder? Die Aufnahme.